Ich lese euch jetzt, bevor wir nochmal das Lied Meine Hoffnung und meine Freude singen, einen Text aus Micha, die Verse 4, 1 bis 5. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung, das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit.
Also ich muss mich mal aufregen jetzt. Also was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Also wir leben ja in den Zeiten der Bild-Zeitungsschlagzeilen. Die große Angst, die Welt geht unter oder so in der Richtung. Das ist ja relativ platt. Wenn man mal so auf Social Media unterwegs ist, da sind ja diese Sätze, die oben drüber stehen über den Artikeln und so, noch viel reißerischer. Das müssen die so machen, damit ihre Beiträge geklickt werden. Da steht ja keiner mehr am Straßenrand und verkauft dir eine Zeitung, sondern die kommen halt bei dir auf dem Handy vorbei und machen einen reißerischen Titel, damit du auch draufklickst. Und, das wissen wir schon seit ganz langer Zeit, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn nur mit schlechten Nachrichten kann man Geld verdienen. Wenn man irgendwo Hilfe anbietet oder positive Nachrichten bringt, das interessiert keinen. Wichtig, richtig. Schlechte Nachrichten, da reagiert man sofort, da geht der Adrenalinspiegel hoch und dann kann man sich da alles Mögliche angucken. Heute wird halt nicht mehr mit Zeitungsausteilen Geld verdient, sondern mit Clickbaiting. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort? Ich habe nichts gefunden, wie man das wirklich übersetzen kann. Aber es bedeutet im Grunde, dass jemand, der im Internet auf Social Media etwas anbietet, das so reißerisch formuliert, dass man den potenziellen Kunden extrem dazu zwingt, das anzugucken, obwohl er das eigentlich gar nicht sehen will. Und dann guckt er doch. Irgendwie so, ne? Überzeugung. Man hat herausgefunden, dass das durchaus süchtig machen kann. Auf manche Menschen hat das die gleiche Wirkung im Gehirn wie Alkohol, bestimmte Drogen und Glücksspiel. Und wenn man da mal so drinne ist und immer mehr möchte, das gibt dann auch so einen Gewöhnungseffekt, man muss dann immer mehr haben, um denselben Effekt zu erzielen und man braucht mehr Klicks, wenn man draufklickt und mehr Informationen liest und wenn man dann als guter Anbieter von Internetanzeigen und Videos und Filmchen, so wie so ein guter Drogenhändler, man liefert immer wieder nach. Und dann gibt es ja auch diese kleinen Logarithmen, das sind so kleine süße Programmchen, die sausen durchs Internet und zählen genau, was du wie lange angeguckt hast. Und was du am längsten angeguckt hast, das kriegst du nochmal geliefert. Das heißt, du kriegst eigentlich immer dasselbe. Und wenn du auf Angst klickst, dann kriegst du immer Angst geliefert. Und wenn du auf Wut klickst, dann kriegst du immer Wut geliefert. Und wenn du auf Hass klickst, dann kriegst du immer Hass geliefert. Und wenn du dir oft genug hast Lügen erzählen lassen, kriegst du immer noch mehr Lügen geliefert, so lange, bis du die Realität verlierst und die Wirklichkeit was anderes ist. Merkt ihr was? Da kriegt dann jeder seine eigene Wirklichkeit. Man sagt heute, jeder ist so in seiner eigenen Bubble. Ja, und du hast deine Wirklichkeit, ich habe meine Wirklichkeit und wir stehen dann uns gegenüber und haben irgendwie nicht dieselbe Realität. Und möglicherweise ist deine Realität für mich dann auch noch bedrohlich. Oh, da werde ich wütend oder ängstlich oder beides. Am Ende hetzt das die Menschen gegeneinander auf und die Fähigkeit, gemeinsam Probleme zu lösen und die Zukunft zu gestalten, gemeinsam, nimmt rapide ab. Und wenn ich meine Zukunft gestalten will, kann das sein, dass das deiner Zukunftsplanung sowas von widerspricht, weil wir nicht mehr in der selben Realität leben. Und dann sind wir im Kampf miteinander. Ich habe mir die Freiheit genommen, YouTube-Infokanäle aus den verschiedenen Richtungen zu abonnieren. Also bei mir ist der kleine Computer, der zählt, was ich gucke, total verwirrt, weil ich mir aus allen Richtungen was angucke und ich hoffe nicht, in irgendeiner Blase zu landen. Die streiten miteinander, die haben dieselben Themen, aber kommen zu komplett anderen Schlüssen. Und es ist völlig egal, ob das jetzt von rechts oder links kommt, es ist die Zeit des Zorns und der Angst und der Wut. Und die, die so in der Mitte sind, die werden zunehmend verzweifelt, weil es keine Einigkeit irgendwie gibt, es scheint irgendwie verloren gegangen zu sein und die so in der Mitte sitzen, die werden entweder depressiv oder aggressiv. Sie rufen zu den Waffen. Nicht, dass sie jetzt die Pistole in die Hand nehmen, aber sie rufen nach Recht und Ordnung, nach Gesetz und nach Regeln und Polizei. Und ich habe so den Eindruck, ich lebe im falschen Film. Das ist ein Horrorfilm. Bitteschön, ich sitze hier im Kino, sitze in einem Horrorfilm und ich möchte gerne rausgehen und sagen, komm, macht euren Scheiß allein. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann gehe ich nach Hause, ziehe die Rollläden runter und ziehe die Bettdecke über den Kopf und dann könnt ihr mich alle mal gern haben. Ist zugegebenermaßen eher eine depressive Reaktion. Aber damit bin ich ja auch nicht alleine. Vor allem bei Jugendlichen, statistisch gesehen kann man das nachvollziehen, werden die Depressionen immer mehr. Ein wichtiger Punkt ist, dass sie sich keine Vorstellung mehr davon machen können, wie sie ihre Zukunft vernünftig gestalten können. Denn da ist nichts in Sicht. Sie klicken sich dann durch Social Media und da ist dann eben Angst, Wut, Hoffnungslosigkeit oder Ablenkung von all dem. Damit man nichts davon mitkriegt. Studien zeigen, dass junge Menschen mit wenig optimistisch in die Zukunft gucken, und zwar überall in der Welt, also jetzt das, was man westliche Welt und Industrienation nennt, weil da eben auch Social Media, also es gibt keinen bewiesenen Zusammenhang zwischen Depression und Social Media, aber es ist interessant, wie sich das entwickelt. Man hat schon so den Eindruck, das hat was miteinander zu tun. Ich habe da aber keine Statistik. Was aber eine Statistik ist, das Krankheitsbild generalisierte Angststörung. Das ist Angst zu haben und zwar immer und vor allem. Also wirklich vor allem Angst zu haben und permanent. Man ist also permanent in Angst. Das hat zugenommen. Angststörungen machen so ungefähr 23% der Bevölkerung haben hin und wieder mit Angst zu tun und 2% der Bevölkerung sind unter dieser generalisierten Angststörung in Deutschland jetzt, die darunter leiden, und auf der anderen Seite nimmt Gewalt zu. Also beides nimmt zu, das Verschwinden in Depression und Angst und das Rauskämpfen mit Gewalt. Wenn jetzt die unterschiedlichen Richtungen der Gesellschaft die Situation auch unterschiedlich bewerten und sich über die gegenteiligen Dinge aufregen, eins ist ja immer klar. Das kann man nicht leugnen. Kriege, Katastrophen, wirtschaftliche Schwierigkeiten sind ja trotzdem da. Egal wie die bewertet werden. Aber das ist ja nichts Neues. Das war doch immer so. Seitdem Adam und Eva aus dem Paradies, aus dem Garten Eden rauskamen, ist das menschliche Leben lebensbedrohlich. Es endet immer mit dem Tod. Es ist immer gefährlich. Ich dachte letztens, weiß ich gar nicht, soll ich das sagen? Ich habe gedacht, ich wünsche mir einen kalten Krieg zurück. Da war nämlich klar, was gut und was böse ist. Da gab es eine bestimmte Grenze. Und im Wesentlichen hatten sich die Kulturen und Gesellschaften dieser Welt darauf geeinigt, was so ungefähr Realität ist. Und man wusste, wo man dran war. Heutzutage ist man dann nicht mehr so ganz einig, wo man dran ist, eben wegen dieser Bubbles und verschiedenen Realitäten. Aber damals habe ich auch nur einmal, so in den 1980er Jahren, habe ich aber auch nur einmal am Samstag in der Woche Nachrichten im Fernsehen geguckt. Heute kommt das jeden Tag und dann auch noch zweimal. Und wenn ich mein Handy aufmache, dann habe ich auch noch ganz viele Informationen aus vielen Kanälen. Also die ganzen Informationen, die ich heute an einem Tag kriege, habe ich in meiner Jugend nicht in einem Jahr gehabt. Also irgendwo muss ich mir mal einen Filter einschrauben, dass das irgendwie gut ausgefiltert wird, damit ich nicht immer total zugeballert werde. Aber es ist auch klar, heutzutage leben die meisten Menschen in ihrer eigenen Realität. Das war vor 40 Jahren, war das offenbar noch irgendwie anders. So, ihr merkt also, ich bin ziemlich, also ist nicht ganz leicht gerade. Das werde ich aber nicht die Ängste weiter analysieren und ich werde auch keine Politik machen, keine Sorge. Es geht vielmehr um die Frage, was machen wir als Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt? Wie gehen wir damit um? So, und wenn wir das Gefühl haben, wir sind im falschen Film, was machen wir da? Wir schauen nicht in Social Media, sondern wir gucken in die Bibel, das Wort Gottes, wohin sonst, weil da kriegen wir die Lösung, hat Corinna schon gesagt, ganz viel Hoffnung in der Bibel von vorne bis hinten. Und wir reisen jetzt 2800 Jahre in die Vergangenheit zum Propheten Micha, den haben wir gerade gehört. Sein kleines Israel war damals Spielball der großen Weltmächte. Und ich kann mir vorstellen, wenn Micha Horrorfilme gekannt hätte, hätte er auch gedacht, ich bin hier im falschen Film. Damals waren die Assyrer aus dem Osten ein großes Weltreich und die hatten ganz besonders gewalttätige Herrscher. Und alles, was man als menschenverachtend oder Kriegsverbrechen bezeichnen kann, das hatten die drauf. Und es ging damals, genau wie heute, nicht darum, einfach alles platt zu machen als Krieger, sondern möglichst zu plündern und Sklaven zu haben, um die dann verkaufen zu können und dann das Land auszubeuten. Das war so deren Ziel. Und wenn die da im Norden Israels angegriffen wurden, dann war das in 2 Tagen per Boote im Süden Israels und da konnten die dann schon mal Angst kriegen. Und sie hatten keine Hoffnung, dass es besser wird. Sie hatten nichts, wo sie hinlaufen konnten oder in die Wüste, um da zu verdursten. Das heißt, sie hatten das Gefühl, völlig machtlos zu sein. Sie waren ohnmächtig. Und in dieser Zeit lebte Micha mit seiner Familie und fühlte sich vielleicht im falschen Film. So, und jetzt, wie geht Micha damit um? Er malt die letzte Szene dieses Horrorfilms an die Wand. So wird das Ende der Weltgeschichte ausgehen, nämlich im Friedensreich Gottes. Das ist mal zunächst seine Strategie, das ist erstmal seine Art, mit seiner Angst umzugehen. Wenn du einen Horrorfilm siehst oder das Gefühl hast, du bist mittendrin, aber du weißt, wie das Ende ist und du weißt, es gibt ein Happy End, ist es wahrscheinlich leichter zu ertragen, als wenn man da sitzt und völlig hoffnungslos ist und nicht weiß, wie es geht. Wenn du weißt, okay, wir werden in den Abgrund stürzen, ja, aber die letzte Szene ist Gottes großes Friedensreich und wir werden gerettet sein und alles ist gut. Dann wird das Kriegsgerät der Assyrer zu Pflugscharen gemacht und zu Winzermessern. Alle haben genug zu essen, keine Lebensmittelkrise, keine Hungersnöte. Waffen werden zu Werkzeugen gemacht. Vielleicht wisst ihr noch, einige von euch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Stahlhelme zu Küchensieben gemacht wurden und dass aus den Waffen Werkzeuge hergestellt wurden, damit man wieder anfangen konnte zu arbeiten. Micha schreibt, sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen, das werden sie verlernt haben. Das heißt, niemand wird mehr wissen, was eine Atomrakete, was Gleitbomben, Kamikaze-Drohnen, Handgranaten und Pistolen sind. Die werden vor den Waffen stehen und nicht wissen, was das ist. Also benutzen sie das als Rohstoffe, um Werkzeuge für Landwirtschaft und Küche herzustellen. So, und dann wird Panikmache und Terror, das wird verlernt. Und Töten wird verlernt. Und Panikmache in den Medien wird zu Trost und Ermutigung. Und Terror wird zu liebevollen Liebestaten, um Leben zu ermöglichen. Das ist das, was Micha am Ende der Geschichte sieht, jeder wird seinen eigenen Weinstock und seinen Feigenbaum haben. Das ist ein Bild für komfortablen Luxus. Jeder wird eine Heimat haben. Jeder wird einen sicheren Ort haben zum Wohnen. Keiner wird auf den anderen neidisch sein und sie werden Frieden haben, weil alle miteinander zufrieden sind und sie leben in einer Welt. Nicht in verschiedenen Realitäten, sondern in einer Realität, nämlich der Realität Gottes. Das heißt, Micha setzt dem Horrorfilm seiner Zeit eine Zukunft voller Frieden und Hoffnung entgegen. Das Bild kann Macht haben, wenn man weiß, das ist das Ergebnis und das Ziel, auf das wir zulaufen. Nun kann man ja sagen, okay, das ist jetzt auch wieder Jenseitsvertröstung. Ja? Also wenn alle tot sind und Gott seine neue Welt aufrichtet, dann ist alles tippitoppi und dann ist Garten Eden 2.0 und Schlaraffenland. Aber was mache ich denn jetzt? Das hilft mir doch nicht. Gut, positive Zielrichtung, okay, das hilft mir mal, das auszuhalten, aber das Problem ist ja nicht gelöst. Stimmt. Und Michael vertröstet uns auch nicht nur einfach auf das Ende des Films, denn da kommt noch mehr. Und da ist es gut, sich ein bisschen in hebräischer Grammatik auszukennen, denn das, was er da in Zukunft geschrieben hat, hat er tatsächlich in Futur geschrieben. Und dann kommt aber dazwischen ein, zwei Sätze, die sind in der Gegenwart geschrieben, die liegen eben nicht in der fernen Zukunft, nämlich das, da beschreibt Micha, wie alle Völker zu einer Wallfahrt zum Berg Zion aufbrechen und Gott zuhören wollen. Menschen auf der ganzen Welt machen sich auf den Weg zu Gott. Sie wollen sich von Gott belehren lassen. Sie wollen sein Wort hören. Die Menschen hören Gottes Wort und das verändert sie. Das ist das, was sie verändert, was sie demütig, friedlich und liebevoll macht. Dass am Ende tatsächlich eine gute Welt draus werden kann. Da muss man eben auch einüben. So. Es gibt tatsächlich in dieser Welt einen Ort, an dem Gott zu dir spricht und dein Herz verändert. Er nimmt dir die Angst. Er nimmt dir den Hass und die Gewalt, die so aus der Angst kommt. Nur, wo ist denn diese Wallfahrt? Der Tempel in Jerusalem steht nicht mehr. So, da können wir jetzt nicht mehr hinwallfahrten, weil macht keinen Sinn. So, wo ist denn diese Wallfahrt? Ist das nicht nur auch wieder so ein frommer Wunsch von Micha, wenn mal irgendwann der Tempel wieder aufgebaut wird oder so, keine Ahnung. Das hat doch auch nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun, was Micha da schreibt. Gucken wir mal genau hin, was denn überhaupt die Funktion dieses Tempelberges ist in Jerusalem. Das ist ein Ort, wo Gott uns lehrt. Und damals war es so, dass die Lehre die Aufgabe der Priester war. Die hatten die Schriften, die hatten die vorzutragen und die hatten die zu lehren, damit die Leute wussten, woran sie zu glauben haben. Dann hören sie am Tempel das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, die Lehre der Priester umzusetzen in das Leben der Leute, das war die Aufgabe der Propheten. Die predigten das Wort Gottes. Und dann spricht Gott am Tempel gerechte Urteile, weil da eben auch sein Gesetz gelagert ist sozusagen. Und das wiederum ist die Aufgabe von Richtern und Herrschern, dass die das Gesetz umsetzen und im Volk durchsetzen. Nun war es bei Micha zu der Zeit, Israel ist in Korruption abgesoffen. Da gab es Fake-Priester und Lügenpropheten und selbstsüchtige Richter und Könige, die den ganzen Karren mal wieder vor die Wand gefahren haben. Und wahrscheinlich auch noch nicht zum letzten Mal, sondern das war damals mal wieder völlig in Korruption versunken. Deswegen konnten die sich auch nicht gegen die Assyrer wehren, weil es dann nichts mehr gab, der sich hätte wehren können. So, und weil das nicht mehr funktioniert, sagt Gott, ich werde die Aufgabe hier selbst übernehmen. Ich werde euch lehren, predigen und richten. Dass Gott das tun wird, oder wie Gott das tun wird, das beschreibt dann Micha ein Kapitel später. Und jetzt kommt's, das wird euch bekannt vorkommen. In Bethlehem wird ein Kind geboren. Dieses Kind soll der wahre König, Priester und Prophet sein. Da sind wir plötzlich bei Weihnachten. Die Ankündigung der Geburt Jesu bei Micha. Das ist die Basis der Gemeinde Jesu Christi. Das ist der Grund, warum es überhaupt Gemeinde Jesu Christi gibt. Bethlehem ist der Held der letzten Szene des Horrorfilms schon geboren. Der wahre König, Priester und Prophet ist schon da. Und er spielt schon eine Rolle in diesem Film. Manchmal taucht er hier auf, manchmal taucht er da auf, es wendet sich was zum Guten, aber am Ende ist er der große Sieger in diesem Film. Unser Priester ist er, der uns durch die Bibel das Wort Gottes lehrt. Er ist unser Prophet, weil er durch die Gemeinde und durch den Heiligen Geist das Wort Gottes zur Lage predigt. Und er ist unser Herrscher und Richter, der nach Gottes Gerechtigkeit gerecht richtet. Thorsten, kannst du mal das Bild anzeigen? Ah, vergessen, egal. Das hatten wir, ist von Lionel das Bild. Das hatten wir letzte Woche schon mal. Jesus, der das Kreuz so hält und dann seine Hand nach unten ausstreckt. Guck mal, ob er das noch findet, wenn wir das am Ende anzeigen können. Das müsste irgendwo noch auf dem Rechner sein. Das wäre schön.
Präsentation von dazu.
Ja, kriegt das schon irgendwie hin. Jesus Christus ist unser König, Priester und Prophet und er nimmt dich und mich in seinen Dienst. Wir sollen eine Rolle spielen in dem Film, der da abläuft. Er beauftragt dich und mich, unser Kreuz auf sich zu nehmen. Und das bedeutet für uns Frieden und Liebe üben. Gottes Wort lernen. Das Evangelium predigen. Wir sind ja nicht machtlos in der Welt. Wir haben das Wort Gottes, im Hebräerbrief steht, das ist ein zweischneidiges Schwert und damit können wir das... Hebräerbrief oder Jakobus? Egal, kriegen wir raus. Das zweischneidige Schwert, mit dem wir das Böse besiegen können, das ist nicht einfach draufhauen, sondern das ist das Wort Gottes. Das Reden und Leben des Evangeliums von der Liebe und dem Frieden Gottes. Diese Botschaft geht seit 2000 Jahren von Jesus, diese Botschaft geht durch die ganze Welt und immer, wenn Menschen, wenn wir, du und ich, kommen, um diese Botschaft zu hören, dann machen wir gemeinsam eine Waldfahrt zum Berg Gottes. Der ist hier. In unseren privaten Gebeten, in unseren privaten Bibelstudien sind wir dabei, die Lehre zu lernen. In unseren Hauskreisen und Bibelkreisen können wir uns gegenseitig predigen, uns unterstützen. Und in unseren Gottesdiensten und gemeinsamen Gebeten machen wir auch eine Waldfahrt zum Berg Gottes und sind bei ihm. Gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam beten, gemeinsam Gemeinde Jesu Christi sein, gemeinsam die Liebe Gottes in die Welt bringen. Wir spielen eine Rolle in diesem Film, der da abläuft. Und unsere Rolle, wir sind die Gefährten, die gemeinsam unterwegs sind zu diesem Friedensreich Gottes, was Micha da beschrieben hat. Unterwegs erleben wir viel Abenteuer, voller Drama und Kampf und Verlust, aber eben auch von Freude, Sieg und Heldentum und Gemeinschaft. Und keiner ist alleine. Und wir sind nicht im falschen Film, wir sind schon im richtigen Film. Und wir kennen das Ende des Films schon, haben wir gerade gelesen. Und wir kennen den Drehbuchautor und wir kennen den Regisseur. Gott, unser Vater im Himmel, schreibt das Drehbuch und Jesus Christus führt Regie. Und wir kennen unser Team. Unser Team, das ist nämlich die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Wir sind nicht alleine. Wir kennen unsere Rolle, denn wir sind diejenigen, welche die Liebe Gottes in die Welt tragen sollen. Da ist das Bild. Jesus lädt uns ein, unsere Rolle in diesem Film zu spielen. Und wir laden wiederum Menschen ein, auch eine Rolle in Gottes Drehbuch einzunehmen. Wir müssen in diesem, unserem Lebensfilm sicherlich ganz viel improvisieren. Das ist mal klar. Aber wir wissen, dass Gott die letzte Szene schon geschrieben hat und das ist unser Ziel. Und am Ende werden wir alle unseren Himmels-Oscar bekommen, nämlich das ewige Leben. Also, schalten wir Social Media ab und die Bibel und das Gebet an. Ich denke, das wäre der richtige Weg auf diesem Lebensfilmset. Also, Klappe 1, die erste, es geht los. Amen.